der erste Schritt, den ich total irre finde, und das ist nicht erst in diesem Reichtums- und Armutsbericht, sondern das ist schon ein paar Nummern zurück, das ist die Übersetzung von Armut in Armutsrisiko. Also das ist jetzt der nächste Schritt, ja, die Übersetzung von Armut in Armutsrisiko. Denkt man bisher noch, Armut ist, wenn Leute kein Geld haben und wenn Leute nichts verdienen, sodass es dann immer noch das Moment hat, naja, dann wird man kritisch gegen die Verdienstmöglichkeiten, dann richtet sich das Interesse auf, warum verdienen die nichts. Gibt es jetzt eine neue Verschiebung, die heißt Armut? Davon reden wir eigentlich gar nicht im Armuts- und Reichtumsbericht. Wir reden per se vom Armutsrisiko. Nehmen das Zitat. Also, der erste, also unter zweitens, auf der zweiten Seite, ja, geht's los. Die Armutsrisikoquote ist eine Kennziffer für eine relativ niedrige Position in der Einkommensverteilung. Sie misst den Anteil der Personen, deren bedarfsgewichtetes Nettoeinkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens beträgt. Das war vorhin schon die Rede davon, ja. Aber jetzt haben wir eben diese Leute, die 60% und weniger als das mittlere Einkommen verdienen, sind nicht arm, sondern sie sind einem Armutsrisiko ausgesetzt. Sie könnten möglicherweise arm sein. Die Armutsrisikoquote gibt keine Information über den Grad individueller Bedürftigkeit. Was ist denn jetzt die Botschaft? Die Botschaft ist jetzt, wir betrachten gar nicht mehr, was die einnehmen, sondern wir betrachten, wie die dastehen, abgesehen davon, was sie einnehmen. Es könnte ja sein, dass so jemand reiche Eltern hat. Oder gar nicht reiche, sondern bloß mittelverdienende Eltern, die ihm einmal was zuschieben. Es könnte ja sein, jemand lebt in einer Großfamilie und da kommt man mit weniger auch irgendwie zurecht. Es könnte sein, jemand hat Mäzene, ist in der Kunstszene, verdient gar nichts, aber hat Mäzene und damit kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie viel er verdient. Ja, wie heißt es da? Andere Ressourcen, Vermögen, Bildung, Gesundheit, muss man mal sehen, Gesundheit ist ein interessanter Punkt. Das ist fast schon der Witz, wenn einer sagt, ich bin arm, kriegt er zurück, sagt, sei froh, dass du gesund bist. Ja, das ist die Entgegensetzung von Armut und Gesundheit, also Gesundheit wäre eine entgegenwirkende Ursache zur Armut. Aber das kommt auch weiter unten noch. Bleiben unberücksichtigt. Was wollen die damit sagen? Die sagen, sie reden jetzt anders über die Leute, die jetzt naiv erstmal als Arme betrachtet werden. Nämlich nicht, was sie einnehmen und wie sie als Erwerbspersonen in der Welt stehen, sondern wie sie als bedürftige Wesen in der Welt stehen. Und da kann es ja sein, wie gesagt, dass man Hilfe von anderer Seite kriegt und dann ist man gar nicht arm. Dann kann es aber auch sein, dass man selber sehr bedürfnislos ist und gar nicht drunter leidet, dann ist man auch nicht arm. Der Fokus der Frage hat sich verschoben von sind die arm zu wie gut halten die Armut eigentlich aus. Da merkt man, was es für ein Blickwinkel ist. Armut, die gut auszuhalten ist, ist ja schon gar nicht mehr so schlimm. Arme, die Armut, also das eigentliche Problem ist jetzt, dass Arme die Armut schlecht aushalten. Dass sie verwahrlosen. Dass sie sich hängen lassen, auf ihre Gesundheit nicht mehr achten. Und dadurch Fälle für die öffentliche Betreuung werden. Dadurch Fälle für die öffentliche Aufsicht werden, dadurch Fälle für die öffentliche Nachhilfeerziehung werden. Also wichtig, es ist, da merkt man den Standpunkt, kommt später nochmal, aber da merkt man den Standpunkt, der Standpunkt ist jetzt gar nicht mehr, sind die Leute arm, sondern ist die Armut ein Problem für die Ordnung?
Auch für die Ansprüche, für die Gesundheit, die finde ich so witzig, weil das ist ja, wenn es als Vermögen betrachtet wird, dann wird es als etwas betrachtet, Vorteil, was man ausnutzen kann und was in diesem Maße vorhanden sein muss. Es wird nicht mehr hingedacht.
Ich habe es trotzdem nicht gescheit erfasst. Also es ist nicht an die gedacht, die im Rollstuhl sitzen. Gesundheit wird als auch eine Form von gegenwirkender Ursache gegen Armut aufgefasst.
Wenn es eine Ressource als Ressource betrachtet wird,
ja,
ist, dann wird von einem Standpunkt aus betrachtet, der die Gesundheit ausnutzen will und sagt, ja, wenn man den nicht dazu verwenden kann, dass er eben bei 40 Grad Hitze in der Obsterei arbeitet, weil das seine Gesundheit nicht verträgt, dann ist es ein Risiko, was er hat. Weil es ist doch ein Anspruch.
Also, das Wort, dass Gesundheit unter die Rubrik Ressourcen fällt hier, ist, ja, der hat ja noch was, darauf kann er bauen. Entweder, da kann er ja, er kann sich ja bewerben, weil er hat ja seinen Körper noch als intaktes Vermögen. Er kann wieder ins Berufsleben einsteigen. Oder es wird überhaupt als, er ist kein Betreuungsfall genommen. Aber jedenfalls wird Gesundheit unter Ressourcen verhandelt. Das ist hier, das ist richtig und das ist jetzt da angemerkt worden, das finde ich richtig. Ja, wenn er die nächsten Zitate nimmt. Niedriglöhne können mit einem materiellen Armutsrisiko verbunden sein. Diese Verknüpfung ist aber nicht zwingend. Da merkt man jetzt, jetzt ist das Thema, dass Niedriglöhne bezahlt werden, dass Leute für ein Apfel und ein Ei arbeiten müssen, das ist erledigt, überrundet durch die andere Frage. Ja, das muss ja gar nicht mit Armut verbunden sein. Es kann ein Beitrag zu einem Haushaltseinkommen sein und wenn lauter Niedriglöhne zusammengetragen werden, kommt auch ganz schön was raus. Oder das nächste, eine benachteiligte Lebenslage muss nicht zwangsläufig mit einer schlechteren Gesundheit verbunden sein. Auch das. Dann kommt dann also die Armen, es gibt Kinder aus armen Familien, die aber ziemlich moralisch intakt sind. Und auf die Weise dann doch nicht verhaltensauffällig sind und einer geringeren Affinität gegenüber dem Rauchen. Eine geringere Affinität gegenüber dem Rauchen zeigen. Also ganz lustig, da wird auf die aufgepasst als Betreuungsfälle, als Aufsichtsobjekte und gesagt, ja, Armut muss doch gar nicht zu dem führen, was dann die Sozialpolitiker wirklich schlimm finden. Nämlich, dass die Leute Betreuungsfälle werden. Wunderbar, noch ganz weit unten, der höhere Bildungsstand, das ist ganz am Ende der Seite, ja, da steht, der höhere Bildungsstand, ja, also ich lese das mal vor, das ist die Stelle mit den Kindern und den Bildungschancen. Der erreichte Schulabschluss, da kommt die ganze Kette, ja, wenn man mit frühkindlicher Betreuung und Bildung ganz bald anfängt, dann ist, hat es einen Einfluss auf die Schuleignung hat wieder einen Einfluss auf die Ergebnisse der Grundschulzeit und die Fähigkeit, zu höheren Schulen überzugehen. Der erreichte Schulabschluss ist eine Möglichkeit für bessere Berufe, eine bessere Position am Arbeitsmarkt. Sogar am Arbeitsamt hat man eine bessere Position, wenn man gebildet ist. Und mit der Häufigkeit und Dauer von Phasen der Arbeitslosigkeit und so weiter, alles. Und dann kommt darüber hinaus beeinflusst der Bildungsstand eines Menschen seine Reaktionsmöglichkeiten in schwierigen Lebensabschnitten. Bildung hilft, Phasen des Alleinerziehens, der Arbeitslosigkeit, der Krankheit oder mit relativ geringen Einkommen zu meistern. Ich lese den Satz jetzt nicht vor, und zu überwinden. Ja, überwinden ist die andere Seite. Aber zunächst sagen die mal meistern. Also ist das Argument, eine höhere Bildung ist schon deswegen gut, weil die halten die Arbeitslosigkeit und die Mittellosigkeit besser aus. Das ist nicht das Argument, es ist nicht gleich das Argument. Die werden nicht arbeitslos, kommen nicht in die Lage. Das Argument gibt es ja dann auch. Aber für sich heißt der Satz erstmal, die halten die besser aus und das ist gesellschaftlich wünschenswert. Nein, das ist ein zynischer Standpunkt. Nein, das ist der zynische Standpunkt.
Du hast auch eine bessere Chance, eine Arbeit
zu haben. Überhaupt nicht. Wo wohnen Sie? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Problem.
Also,
Leute mit guter Ausbildung.
Ja, welche Statistik? Besten Statistik.
Über den, Über den Punkt will ich jetzt ja als nächstes reden. Jetzt war ich bei dem Argument, man muss sich mal vorstellen, wie die denken, die gehen weg von Armut über zu Armutsrisiko. Und da haben sie einen ganz anderen Blickwinkel, als wenn man über Armut redet. Nämlich den Blickwinkel, was macht Armut eigentlich aus? Welche gesellschaftlichen Schäden bewirkt Armut denn nun? Das ist der Übergang von Armut zu Armutsrisiko. Denn die Erwerbsarmut, dass man zu wenig Geld hat, das ist, wird zu einer bloßen Möglichkeit von Armut zurückgenommen und Armut wird zu einem, ja, das ist, wenn man dann gar keine anderen Ressourcen hat und dadurch zu einem Problemmenschen werden kann. So, das war die erste Verschiebung. Die nächste Verschiebung ist, was dieser Armutsbericht heuer so ins Zentrum rückt, die sogenannte soziale Mobilität. Ja, das, ich gehe jetzt in dem Text runter, jetzt haben wir vom Risiko in Armut zu fallen, das ist unsere Überschrift, ja, da, die Überschriften sind von uns, der Text ist von der Bundesregierung. Der Bericht richtet den Fokus seiner Analyse vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Ziele der Bundesregierung auf soziale Mobilität. Damit ist die Veränderung der Lebenslage und die Dynamik gesellschaftlicher Teilhabe vornehmlich innerhalb des eigenen Lebensverlaufs gemeint. Der Bericht betrachtet Armutsrisiken nicht als statistische Größe, sondern als veränderbaren Prozess. Benennt die wichtigsten Faktoren, welche die individuellen Abstiegsrisiken erhöhen und identifiziert Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Organisation von Chancen zur Überwindung von Risikolagen. Also man hört schon die soziologische Sprache, aber für sich, jetzt haben wir ein neues Thema, nämlich Armut, okay, die gibt's schon, klar. Und darüber will sich der Bericht auch gar nicht mehr weiter aufregen. Armut ist ein gesellschaftliches Problem, dann, wenn die Armen aus der Armut nicht mehr rauskommen. Auch das, damit ist schon abgehakt, dass Armut dazugehört, ist jetzt nicht mehr der Kritikpunkt. Dass Armut dazugehört, ist okay. Schlimm ist es, wenn Armut sich über Generationen verfestigt, ganze Milieus von Hartz IV, also quasi Hartz IV-Dynastien entstehen. Auch da merkt man, wo sind wir denn jetzt? Jetzt ist der Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung, denkt man, er will Armut benennen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Sagt er uns, Armut benennen ist erstens leicht und zweitens in Ordnung. Ein Problem wird es nur, wenn es keinen Ausweg aus ihr mehr gibt. Auch da haben wir ganz deutlich das Problem, ich ziehe das andere vor. Der Ausweg, worin besteht er? Ja, das ist jetzt das mit den Kindern und den Bildungschancen. Wir müssen die Bildungschancen verbessern, wir müssen uns um die Migrantenkinder kümmern, wir müssen uns um die Kinder aus dem Hartz-IV-Milieu kümmern, übrigens sehr nett. Wir müssen sie im Grunde der Familie entziehen und sie in Gesamtganztagsschulen stecken, damit sie den schlechten Einfluss ihrer Eltern, damit sie da ferngehalten werden. Dann der Gedanke, dann gibt es den Ausweg aus Armut. Und das hat einen Moment der Wahrheit, nämlich man macht die Kinder durch Ausbildung konkurrenzfähig, befähigt sie an der Konkurrenz, um Arbeitsplätze teilzunehmen. Die andere Seite ist die Unwahrheit dieses Satzes. Wie viele Arbeitsplätze es gibt, hängt überhaupt nicht davon ab, wie gut ausgebildet die Jugend ist. Wie viele Arbeitsplätze es gibt und wie viele Arbeitsplätze mit welchen Verdienstgelegenheiten es gibt, hängt ganz und gar an den Kalkulationen der großen Firmen und der kleinen Firmen, welche Arbeit sich für sie lohnt. Und sie zahlen so wenig, wie sie müssen. Und nach der Seite hin kann man die Lebenslage der Bevölkerung überhaupt nicht durch Ausbildung verbessern. Die Lage des Individuums kann man verbessern auf die Tour. Ja, dass der eine gewinnt und der andere nicht. Aber wenn man schon sagt, die Aufstiegschancen müssen, also die Kinder müssen befähigt werden, Aufstiegschancen wahrzunehmen. Ja, und der Kanzlerkandidat der SPD hat es jetzt so ausgedrückt, Frau Merkel oder so an die Regierung oder an die Koalition hingeredet, der Reichtum in diesem Land geht in Ordnung, aber nur wenn es einen Aufzug gibt, der von unten nach oben führt. Der Mann hat vergessen zu sagen, wenn es einen Paternoster gibt, der von unten nach oben und von oben nach unten führt. Denn die Chancen in der Welt werden nicht mehr dadurch, dass die Jugend ausgebildet wird. Die Chancen bleiben haargenau genauso viel, wie sie sind, wenn ein Teil der Jugend nicht ausgebildet ist. Sie wachsen nicht. Sodass man sich fragen möchte, wo ist denn eigentlich der Vorteil, wenn zwischen denen, die ganz unten sind und denen, die in irgendwelchen Beschäftigungsverhältnissen drin sind und zur Mitte gehören, wenn diese beiden Gruppen am größeren Austausch ausgesetzt sind. Mehr steigen auf, aber mehr steigen auch ab. Fragt man sich, wo ist denn eigentlich der Vorteil? Man muss ernsthaft sagen, null Vorteil zu sehen, außer man nimmt den Standardpunkt der Regierung ein. Die Welt wird um nichts besser, wenn mehr absteigen und mehr aufsteigen. Es gibt nicht weniger Arme und nicht weniger Reiche und es gibt insgesamt nicht mehr. Nicht dadurch. Aber wenn man den Standpunkt der Regierung einnimmt, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und der Standpunkt heißt, ach, da müsst ihr jetzt auf die erste Seite blättern. Ja, vorhin ist das Zitat schon benutzt worden. Freiheit und Wettbewerb in der Marktwirtschaft bringen an ihren Rändern allerdings immer wieder Ungleichheiten in den Lebenslagen sowie in der ökonomischen und sozialen Teilhabe mit sich, die sich jeweils zwischen den Polen sehr guter bis sehr eingeschränkter Teilhabe bewegen. Und jetzt kommt der Satz, auf den es mir jetzt ankommt. Solche Ungleichheiten werden besonders dann zum Akzeptanzproblem, wenn sie vorrangig nicht auf individueller Verantwortung und persönlicher Fähigkeit basieren. Wenn sich für gesellschaftliche Gruppen Armutsrisiken sogar über Generationen verfestigen und Chancen zur sozialen Mobilität, das heißt zur Verbesserung der Lebenslage, unzureichend vorhanden sind, besteht Handlungsbedarf. Wann? Wenn durch die Verfestigung der Chancenlosigkeit der Kapitalismus seine Glaubwürdigkeit als Leistungsgesellschaft verliert. Wenn diejenigen, die unten sind, quasi weil sie nimmer dran glauben, dass es was nützt, auch die Anstrengungen zum sozialen Aufstieg und zum sich moralisch intakt halten unterlassen, dann besteht Handlungsbedarf. Wofür besteht er jetzt eigentlich? Nicht gegen Armut, sondern gegen Gefährdungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Handlungsbedarf ist deswegen nötig, weil die Akzeptanz dieser Gesellschaftsordnung bei denen, die von ihr beschädigt werden, gefährdet werden könnte. Dagegen muss was getan werden. Gegen die Armut tut man auf die Weise ja sowieso nichts. Also da merkt man auf einmal, was hier passiert. Der Armutsbericht, der die Armut als soziales Problem ins Auge fasst, steht überhaupt nicht auf dem Standpunkt oder auf der Seite der Armen mit ihren Problemen, sondern der Armutsbericht steht auf der Seite des Staats mit den Problemen, die die Armen ihm machen. Entweder wirklich oder möglicherweise, also entweder heute, jetzt schon oder als drohende Gefahr. Als drohende Gefahr, dass sie ausflippen, dass sie kriminell werden, dass sie verwahrlosen und sich hängen lassen, dass sie keine gescheiten Familien gründen und anständige Kinder hervorbringen. Lauter Gefahren für diese Ordnung, die die Armen produziert. Und überhaupt nicht der Standpunkt, die Armen sind arm dran, sondern der Staat und die Gesellschaft ist arm dran, weil die Armen ein Problem sein könnten. Das ist die Verwandlung der Kritik der Armut in das, was man in der Schule und in der Universität als die soziale Frage kennt. Die Verwandlung von ich kritisiere, dass diese Ordnung Arme hervorbringt, zu ich betrachte die Armut als Gefahr für die Gesellschaft. Und letzteres ist seit Bismarck die soziale Frage. Um die Armut kümmert man sich, weil sie den Kapitalismus gefährden könnte, der die Armut hervorbringt. Von daher erschließt sich rückblickend die ganze theoretische Tour. Wenn man jetzt mal rückblickt, man könnte ja sagen, wie es ja auch gesagt werden sollte, es ist eine theoretisch schlechte Art, über Armut zu reden. Vom Standpunkt der sozialen Frage aus, also vom Standpunkt der Verteidigung der Ordnung aus, ist es ganz richtig zu fragen, Armut, nicht was ist sie, sondern wo fängt sie an, wo hört sie auf? Schon der Übergang, ich will nicht mehr sagen, was Armut ist, sondern ich will sie messen, ist schon der Übergang zu, wie groß ist das Problem eigentlich? Ist schon nicht mehr der Standpunkt, es ist empörend, dass Menschen arm sind, sondern es ist der Standpunkt, ist es eigentlich eine Gefahr für die Gesellschaft oder sind es so wenige, dass es gar nichts ausmacht? Ja, dahin passen alle weiteren Schritte. Armut als Abweichung von der Mitte. Armut als Probleme, die Betreuung verlangt. Bis zu Armut als Problem der moralischen Aufrüstung der Gesellschaft, dass alle Beteiligten auch Lust haben und aktiv sind, sich weiter anzustrengen, in der Leistungsgesellschaft ihren Erfolg zu suchen.